Freunden, aber toll, dass du hier dabei bist und zuschaust, egal ob alleine, als Familie, mit Freunden, wie auch immer ihr gerade zu Hause zuschaut. Es ist schön, dass wir darüber auch in Verbindung bleiben können. Es fühlt sich vielleicht so an, als ob jeder für sich schaut, aber wenn wir einfach mal schauen, wie viele Bildschirme jetzt gerade an sind und hier diesen Livestream mitgucken, sehen wir, dass wir fast so viele zusammen sind wie sonst auch an einem Gottesdienst, wenn ihr alle hier wärt. Und so können wir uns das vor dem inneren Auge vorstellen, dass wir zusammen Gottesdienst feiern und als Gemeinde weiterhin zusammen und gemeinsam unterwegs sind. Ich möchte in meiner Predigt heute versuchen, Corona weitestgehend auszublenden, weil es um einen Text geht, um ein Thema geht, das hier und jetzt so weit übersteigt, dass selbst so eine weltweite Pandemie wie die Corona-Krise eine Kleinigkeit zu sein scheint. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Film The Truman Show. Es geht da um einen Mann namens Truman, der in so einer klischeehaften Vorstadt lebt und Versicherungsvertreter ist. Er und seine Frau leben in so einem kleinen Häuschen mit Vorgarten. Alles ist also so, wie man sich das vorstellen könnte, wie man es vielleicht irgendwie aus so einem Roman kennt, wenn man nicht weiß, worum es in dem Film geht. Denn das Besondere dabei ist, dass diese kleine Stadt unter einer riesigen Glocke erbaut ist. Eine Glocke, die diese Kleinstadt von dem Rest der Welt abschirmt. Und die weitere Besonderheit ist, dass überall in dieser kleinen Stadt Kameras installiert sind, die man nicht sieht, also versteckt und unsichtbar. Und diese Kameras filmen Truman bei allem, was er tut, sein Leben lang, von der Geburt an bis zum Ende des Films. Aber natürlich weiß Truman nichts davon, dass er der Hauptsteller dieser 24/7-Fernsehshow ist. Er bekommt davon nichts mit. Die Leute um ihn herum wissen es, sie sind eingeweiht, aber Truman selbst weiß nichts davon. Er weiß nicht, dass er Hauptdarsteller dieser Show ist und so viele Menschen von oben quasi durch die Glocke hindurch auf ihn schauen und jeden Schritt und Tritt seines Lebens beobachten. Es ist so, als ob in einem Stadion die ganzen Zuschauer von der Tribüne auf einen Wettkämpfer schauen. Nur, dass dieser Wettkämpfer nicht sieht oder nicht weiß, dass die Tribüne voll ist mit Tausenden von Zuschauern, die ihn bei dem beobachten, was er gerade tut. Und als ich mir damals als Teenager, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war, diesen Film angeschaut habe, habe ich mich ganz oft gefragt, geht das wirklich? Könnte das Realität sein? Könnte das vielleicht heute mit unseren ganzen technischen Mitteln irgendwo Realität sein? Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantworten würdest, aber die Wahrheit ist, es funktioniert. Es funktioniert. Und ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorie aufzeichnen oder so, aber es funktioniert tatsächlich. Und große Überraschung, du und ich, wir sind Teil dieser überdimensionalen Truman Show. Wenn du mir nicht glaubst, dann lasst uns jetzt mal zusammen in Epheser 3 hineinschauen. Hier finden wir den Beweis dafür, dass das stimmt, dass wir Teil einer solchen Show sind. Und hier gewinnen wir einen Einblick in Gottes Kolosseum, wie ich diese Predigt überschrieben habe, in Gottes Kolosseum. Und ihr seid zu Hause, ihr habt sicherlich irgendwo eine Bibel im Regal rumstehen, euer Handy parat. Schlagt den Text auf. Es ist gut, wenn wir zusammen in der Bibel blättern und einfach ein Gefühl für diesen Text kriegen, indem wir gemeinsam durch ihn hindurchgehen. Also schlagt Epheser Kapitel 3 auf und ich lese ab Vers 8. Und ihr könnt es auch hier am Bildschirm mitlesen, falls ihr gerade keine Bibel parat habt. Hier schreibt Paulus: Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen, und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ein langer Text und eine Information am Rand: im Griechischen ist das ein Satz. Paulus hat das alles in einem Satz geschrieben. Würden wir heute nicht mehr machen. Gut, dass wir moderne Bibelübersetzungen haben, wo das in für uns verständliche Sätze verpackt ist. Bevor Paulus aber zu dieser göttlichen Truman-Show kommt, in Vers 10, redet er zuerst über den Auftrag, den Gott ihm persönlich als Apostel in der damaligen Zeit gegeben hat. Und dieser Auftrag, den Auftrag beschreibt er eigentlich mit zwei Sätzen, mit zwei Perspektiven. Auf der einen Seite soll er allen Menschen von dem Reichtum erzählen, den sie in Jesus Christus haben. Er soll allen Menschen davon erzählen, was Jesus für sie bereithält, ganz persönlich und praktisch. Und wir können das gar nicht alles aufzählen, aber da wäre die Sündenvergebung, da wäre die Beziehung, die er wiederhergestellt hat zu Gott, da wäre der Heilige Geist, den er uns geschickt hat, damit wir auf dieser Erde leben können. Er hat uns eine Bestimmung gegeben für unser Leben. Er hat uns ein Zuhause geschenkt in der Gemeinde, und so vieles mehr haben wir in Jesus. Diesen Reichtum können wir anzapfen, wenn wir an ihn glauben. Und der zweite Teil des Auftrags hängt damit natürlich zusammen. Auf der anderen Seite soll Paulus diesen Plan, den Gott mit Jesus verfolgt und umgesetzt hat, bekannt machen. Er und die Apostel hatten den Auftrag, diesen Plan, den Gott von Anfang an vor der Schöpfung gefasst hat, ihn aufzurollen. Dieser Plan war bis jetzt ein in Gott verborgenes Geheimnis, wie es im Text heißt. Niemand wusste, wie dieses Geheimnis aussieht. Niemand wusste, was Gott vorhatte. Es gab Adam und Eva, es gab Abraham, es gab Noah und es gab die Propheten durch das ganze Alte Testament hindurch. Und er hat jedem etwas mehr von diesem Plan offenbart. Aber wir lesen in 1. Petrus 1, dass die Propheten im Alten Testament gewünscht haben, zu wissen, worauf dieser Plan hinauslaufen wird. Aber Gott hat es ihnen nicht gezeigt. Egal wie treu sie mit ihm unterwegs waren, es war ein gut gehütetes Geheimnis von Gott, das er erst offenbaren wollte mit seinem Sohn, mit dem großen Finale seines Plans, mit dem Höhepunkt seines Plans. Und als Jesus auf die Erde gekommen ist, als Jesus gestorben und auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, den Heiligen Geist dann an Pfingsten auf die Erde gesandt hat, in die Gläubigen, kam dieser Plan zur Erfüllung. Und was ist nun genau dieses Geheimnis, von dem Paulus hier im Text schreibt? Was ist dieses Geheimnis, das er den Propheten nicht offenbart hat, aber dann endlich seinen Aposteln? Dieses Geheimnis, für das Paulus arbeitet, sein Lebenswerk, für das er alles investiert. Dieses Geheimnis hat natürlich mit Jesus zu tun. Wie sollte es anders sein? Es geht ja nicht anders. Aber dieses Geheimnis geht auch über seine Person hinaus. Wenn wir den Text in seinem Kontext lesen, also auch die Verse davor, besonders ab Kapitel 2, Vers 11, sehen wir, was dieses Geheimnis ist. Paulus beschreibt es dort in mehreren Sätzen und versucht zu erklären, was dieses Geheimnis ist. Und wenn ich es mit meinen eigenen Worten zusammenfassen müsste, würde ich sagen, das ultimative Geheimnis Gottes ist die Gemeinde. Das ultimative Geheimnis Gottes ist die Gemeinde. Und wenn du jetzt denkst, dazu habe ich schon so viel gehört, da kommt jetzt nichts Neues, dann bitte ich dich nicht auszuschalten, nicht abzuschalten, sondern dabei zu bleiben, denn ich bin mir relativ sicher, dass heute ein neuer Aspekt dazukommt. Also das Geheimnis Gottes ist die Gemeinde und nicht nur einfach Gemeinde, wie wir sie heute kennen, sondern Paulus hebt im Epheserbrief besonders hervor, dass es eine Gemeinde ist, die zusammengesetzt ist aus Juden und Nichtjuden. Diese beiden Gruppen sind zusammengefügt in der Gemeinde, wie Gott sie sich gedacht hat. Und in der heutigen Zeit werden wir kaum nachvollziehen können, wenn wir nicht gerade in Israel leben oder eng verbunden sind mit Juden, werden wir nicht nachvollziehen können, warum das denn jetzt so ein Geheimnis ist, warum das so verborgen war, warum es so geheimtuerisch jetzt von Paulus eingeführt wird. Aber diese Gemeinschaft, eine Gemeinde aus Juden und Heiden, ist eine Gemeinschaft, die kaum explosiver hätte sein können. Kaum kühner ein Plan sein könnte, solche Gruppen in einer Gemeinde, in einem Raum zusammenzufügen. Denn auf der einen Seite sind da die Juden, die ganz schön viel von sich selbst gehalten haben, die auf die anderen Religionen, auf die Menschen anderer Kulturen herabgesehen haben, weil sie davon überzeugt waren, dass Gott das Volk Israel ausgewählt hat. Und das hatte er ja auch. Er hatte sie ausgewählt und ihnen ganz viele Versprechen gegeben. Verheißungen heißt es in der Bibel. Und er hat ihnen auch das Gesetz und das ganze Alte Testament gegeben. Und deshalb dachten die Juden, wir sind etwas Besonderes, besser, mehr geliebt von Gott als all die anderen. Und auf der anderen Seite sind da die ganzen heidnischen Völker, die, wenn sie etwas vom Judentum wussten, gedacht haben, dass das irgendwie so eine fehlgeleitete Religion ist. Denn hey, die Juden durften nur an einen Gott glauben. Was war das? Unvorstellbar in der damaligen Zeit. Und dann blickten sie noch auf alle anderen herab und hielten sich für etwas Besseres. Und es war ja auch sogar so, dass für die Juden im Gesetz festgelegt war, dass sie nicht in einen Raum mit Heiden, so nennen sie die, mit Nichtjuden zusammengehen durften und erst recht nicht mit Nichtjuden zusammen essen konnten. Das war unmöglich. Und Gottes Plan sah vor, dass diese beiden Gruppen in einer Gemeinde zusammen harmonisch unterwegs sind und zusammen das Abendmahl essen. Und das war das Geheimnis, das sich damals niemand hätte vorstellen können, dass dieser Plan Gottes irgendwann in Erfüllung gehen konnte. Gott hat so stark auf das Volk Israel gesetzt, es entwickelt, es groß werden lassen, sodass man vielleicht das Gefühl hatte, selbst wenn es den Gott der Juden, der Israeliten gibt, hat er seinen Plan nur mit diesem Volk. Aber dass Gott im Hintergrund eine Geschichte vorbereitet hat für die vielen anderen Menschen um das Volk Israel herum, das hatte niemand auf der Agenda. Kein Mensch und auch kein himmlisches Wesen. Aber Gottes Plan sah vor, dass diese beiden Gruppen in der Gemeinde zusammen versöhnt Abendmahl feiern und gemeinsam einem Ziel nachjagen. Das ist also das Geheimnis, das Gott vor der Schöpfung gefasst hat. Das wird in Vers 11 so gut beschrieben. Vor der Schöpfung hatte Gott diese Idee und hat sie verfolgt durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, bis Jesus auf dieser Erde war. Schauen wir weiter in den Text und gucken uns einmal Vers 10 besonders an. Denn hier kommt es jetzt auf das zu sprechen, was ich so besonders fand, als ich diesen Text die letzten Tage gesehen und gelesen habe. Lasst uns aber jetzt einmal eine andere Übersetzung nehmen als die, die wir gerade zusammen gelesen haben. Da habe ich aus der neuen Genfer Übersetzung gelesen, eine Übersetzung, die versucht, Worte zu gebrauchen, die wir heute gut verstehen können, die Elberfelder Übersetzung. Die versucht dagegen, möglichst nah an dem griechischen Text zu bleiben, die Satzstellung, die Satzlänge auch irgendwie so ein bisschen aufrecht zu halten, wie es im griechischen Text ist. Und da fängt Vers 10, oder da ist Vers 10 vielmehr ein Finalsatz, also ein Satz, der das Resultat oder einen Zweck veranschaulicht, nämlich den Zweck von Paulus' Dienst. Hier in Vers 10 zeigt Paulus jetzt, warum Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat, den er in Vers 8 und 9 beschrieben hat, was das Ergebnis oder das Resultat von diesem Auftrag sein sollte. Also Vers 10 aus der Elberfelder Übersetzung, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Ich lese nochmal, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also, was genau sagt Paulus hier, ist das Ziel oder das Ergebnis seines Lebenswerks, seines Auftrags, den wir durch das ganze Neue Testament hindurch verfolgen können? Es besteht darin, dass irgendwelchen himmlischen Mächten durch die Gemeinde die Weisheit Gottes präsentiert wird. Dass eine Gemeinde aus Juden und Nichtjuden Gottes Weisheit erkennbar macht. Dafür hat Paulus gearbeitet. So schreibt er selber hier in Vers 8 bis 10. Und ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wofür wir als Gemeinde da sind, was unser Auftrag ist. Es gibt ja auch andere Bibelstellen, die diese Frage ein Stück weit beantworten. Aber dieser Aspekt ist für Paulus mitunter zentral, dass die Gemeinde aus Nichtjuden und Juden Gottes Weisheit darstellt. Und nicht nur für die Umwelt, nicht für die Leute um sie herum, sondern ganz gezielt für die himmlischen Mächte und Gewalten. Also, dafür sind wir als Gemeinde da. Ein Lehrstück, ein göttliches Lehrstück für himmlische Mächte. So beschreibt es Paulus. Und vielleicht stolperst du jetzt ein Stück weit über diese Begriffskombination Mächte und Gewalten. Aber in den Briefen von Paulus ist das hier an der Stelle nichts Neues. Er verwendet diese Kombination öfter und spricht dabei ganz oft von Engelwesen. Mächte und Gewalten sind also irgendwelche Autoritäten, die Engel gleich sind, die Engel sind. Ganz genau können wir es nicht erfahren. Es sind auf jeden Fall Himmelwesen. Wesen, die wir hier nicht so einfach sehen oder wahrnehmen können. Und er beschreibt es, dass es Mächte und Gewalten sind in der Himmelswelt. Und wenn wir einfach mal schauen, wo Paulus in diesem Brief, im Epheserbrief, noch davon Gebrauch macht, von diesem Begriff, von der Himmelswelt oder von der unsichtbaren Welt, sehen wir, dass Paulus hier nicht gezielt auf gute Mächte, also gute Engel anspricht oder böse Engel anspricht, sondern dass er allgemein die ganze unsichtbare Schöpfung Gottes meint. Egal welche Engelwesen da sind, er meint sie alle. Für diese Engelwesen ist die Gemeinde ein göttliches Lehrstück. Denn wenn wir zum Beispiel in Epheser 1, Vers 20 lesen, sehen wir, dass da dieser Ausdruck Himmelswelt auch vorkommt. Aber in dieser Himmelswelt ist Jesus jetzt zur Rechten Gottes eingesetzt worden nach seiner Himmelfahrt. Da sind also Gott, Jesus sind in dieser Himmelswelt präsent. Und wenn wir weiterschauen am Ende des Briefes in 6, Vers 12 zum Beispiel, schreibt Paulus aber wiederum, dass in dieser Himmelswelt auch böse Mächte unterwegs sind, die das Vorhaben Gottes versuchen zu zerstören und uns als Christen beeinflussen wollen. Und wenn das immer noch nicht reicht, um das alles irgendwie so ein bisschen greifbar zu machen, können wir kurz in das Buch Hiob hineinschauen. Da müssen wir gar nicht lange lesen, sondern im ersten Kapitel sehen wir, dass das quasi, was Paulus hier kurz implizit andeutet, genauso da auch beschrieben steht. Wir sehen, dass Gott Satan begegnet in dieser Himmelswelt und Gott gibt quasi regelrecht vor Satan mit Hiob an und sagt, hast du Hiob gesehen, diesen besonders rechtschaffenen und treuen Diener von mir? Und Satan, ich stelle es mir so vor, stellt sich ganz locker dahin und sagt, ach weißt du, dem Hiob, dem geht es gut und nur weil du ihn so segnest, ist er so treu dir gegenüber. Und dann sagt Gott, er geht auf das ein, was der Teufel sagt und sagt Gott, okay, nimm ihm alles weg, was er hat. Und dann sehen wir, was dann passiert. Und da sehen wir, dass Gott dem Teufel auch eine göttliche Lektion erteilt durch Hiobs Leben, dadurch, wie er reagiert auf all das, was in sein Leben hineinkommt. Also wir sehen hier auch an dieser Stelle, dass es einen Ort gibt, wo die Göttersöhne, wie es in Hiob noch heißt, wo der Satan Gott begegnet und sie von diesem Ort aus das Geschehen auf der Erde irgendwie mitbekommen können. Als Gemeinde sind wir also Schauplatz für diese Himmelswelt, für diese Himmelswesen und sie schauen uns zu. Und wir als Gemeinde haben einen Auftrag neben anderen, sicherlich, aber das ist ein Auftrag, den Paulus hier besonders hervorhebt, nämlich als Gemeinde Gottes Weisheit in diesem Kolosseum quasi darzustellen. Wir sollen Gottes Weisheit verkörpern in dem, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Und das bedeutet aber nicht, dass wir uns jetzt anstrengen müssen, dass wir besondere Dienstgruppen irgendwie starten müssen oder so. Wenn wir diesen Text in seinem Kontext lesen, wird klar, dass wenn eine Gemeinde so funktioniert, wie Gott sie sich vorstellt, wie wir es im Neuen Testament lesen können, automatisch Gottes Weisheit hineinposaunt in dieses göttliche Kolosseum. Wie kann das praktisch aussehen? Wie funktioniert das? Damals bei Paulus, das hatte ich schon gesagt, funktioniert es dadurch, dass Juden und Nichtjuden gemeinsam in dieser Gemeinde vereint einem Ziel nachfolgen, gemeinsam Gott anbeten und gemeinsam im Dienst für ihn unterwegs sind. Wenn sie das tun, verkörpern sie Gottes Weisheit, weil sie zeigen, hier ist ein Leib, wie es die Luther-Übersetzung heißt, eine Gemeinde aus Nichtjuden und Juden und sie können zusammenleben. Das ist Gottes Weisheit, Gottes Plan in Reinform, was sich niemand, kein Mensch und kein Engel hätte vorstellen können. Und heute? Heute demonstrieren wir Gottes Weisheit auf eigentlich dem gleichen Weg. Nur, dass jetzt nicht mehr Juden und Nichtjuden gegenüberstehen, sondern Menschen aus jeder verschiedensten Herkunft, mit jeder unterschiedlichen Prägung, so verschieden wie wir alle sind, sind wir hier in einer Gemeinde verbunden oder in der Gemeinde, zu der du gehörst, wenn du unseren Livestream einfach so dazu schaust. Das ist Gottes Idee. Und in einer Gemeinde, in diesem Miteinander einer Gemeinde aus unterschiedlichsten Leuten, demonstrieren wir Gottes Weisheit. In einer Gemeinde, wer ist denn da? Da könnten wir sagen, da ist der Chef und der Tellerwäscher, wenn wir es mit diesem Sprichwort ausdrücken wollten. Da sind ältere Leute und junge Leute. Da sind Singles und Familien. Da sind Leute aus den unterschiedlichsten Ländern mit ihren Kulturen zusammen in einem Raum, in einer Gemeinde. Da sind Einzelgänger und Teamplayer. Man könnte diese Liste unzählig erweitern. Wir sind so unterschiedlich. Aber trotzdem hat Gott nicht gedacht, okay, dann mache ich einen Verein für die Einzelgänger, einen Verein für die Deutschen, einen Verein für die ganzen Wohlhabenden und Chefs, sondern er hat sich das andersrum gedacht. Er hat gedacht, ich durchbreche mit meinem ultimativen Plan alle Grenzen. Ich sprenge die Vorstellungskraft aller Wesen, die ich geschaffen habe, indem diese unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinde einem Ziel nachjagen, gemeinsam dafür arbeiten, gemeinsam dafür leiden, gemeinsam dafür Opfer bringen. Das ist das Ziel von Gemeinde. Und so demonstrieren wir Gottes Weisheit, Gottes unendlich großen Plan. Und natürlich gibt es in so einer Gemeinschaft auch Meinungsverschiedenheiten. Die gab es auch zu Paulus. Egal welchen Brief wir lesen, wir können immer sehen, dass es Probleme gab oder Meinungsverschiedenheiten. Sie waren harmonisch vielleicht miteinander unterwegs, aber trotzdem gab es Streit. Manchmal gab es schwerwiegende Sünde in dieser Gemeinde, die Gottes Weisheit demonstrieren soll. Da sind die einen vielleicht heute mit der Musik unzufrieden. Da sind andere, die vielleicht unzufrieden sind mit dem, was wir als Gemeinde entscheiden oder mit den Aufgaben, die wir als Gemeinde übernehmen oder halt auch nicht übernehmen. Und in so einer Gemeinde, in so einer Gemeinschaft mit unterschiedlichen Leuten gibt es leider auch mal Streit. Da gibt es hässliche Mails. Aber selbst in so einem Streit können wir Gottes Weisheit demonstrieren, indem wir nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes über unseren eigenen Schatten springen und die Versöhnung suchen, um Vergebung bitten und Vergebung zusprechen. Wenn wir das tun, sind wir ein Musterstück für die Weisheit Gottes. Denn Gott wusste, dass Streit da sein wird, dass Bitterkeit aufkommen wird. Aber darum ist der Heilige Geist in uns, um das zu überwinden und gerade dadurch in Streit, in Meinungsverschiedenheit Gottes Weisheit zu demonstrieren. Also lasst uns unterwegs sein, dieses Ziel verfolgen und genau hinschauen, wie ich persönlich Teil sein kann dieser Bühnenschau, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und indem wir jetzt ganz konkret als FEG Heidelberg gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam als Gemeinde Ziele verfolgen, harmonisch miteinander unterwegs sind und miteinander umgehen, demonstrieren wir ganz konkret hier in Heidelberg für die himmlische Welt, dass wir an einen weisen Gott glauben, der einen Plan geschaffen hat, der alle Vorstellungen übersteigt. Bist du dabei? Willst du Teil dieses Plans sein, Teil der Gemeinde sein, die Gottes Weisheit für die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt präsentiert? Und ich bin froh, dass wir vor einiger Zeit in unserer Gemeindevision genau diesen Aspekt reingenommen haben. Wir haben ja gesagt, wir wollen gemeinsam geistlich stark werden und wir wollen gemeinsam Menschen zu Jüngern machen, zu Nachfolgern Jesu machen. Nicht alleine, so hat sich Gott Gemeinde nicht gedacht, sondern gemeinsam als ein Kollektiv in einem Miteinander wollen wir dieses Ziel erreichen als FEG Heidelberg. Und natürlich haben wir ganz konkret hier vor Ort auch Nachholbedarf, Verbesserungspotenzial. Darum, vielleicht ist es euch aufgefallen, reden wir auch in letzter Zeit gerade in den Predigten so oft über das Miteinander. Weil wir denken, hier haben wir ein großes Feld, an dem wir als Gemeinde noch lernen können, an dem wir uns entwickeln dürfen und auch am besten entwickeln sollten. Darum reden wir in der Gemeindeleitung gerade auch sehr viel und intensiv über dieses Thema. Und kleiner Werbeblock, wenn du am Donnerstag bei der Gemeindeversammlung dabei bist, wirst du ein paar unserer Gedanken als Gemeindeleitung zu diesem Zustand in unserer Gemeinde hören. Da wird es auch an einer Stelle darum gehen. Aber dieses Miteinander, göttliche Beziehungen, Beziehungen in der Gemeinde, wie Gott sie sich gedacht hat, die entstehen nicht von heute auf morgen. Die können wir nicht einfach so erzwingen. Da müssen wir uns investieren, da müssen wir an unserer Haltung arbeiten, uns verändern von innen heraus. Aber das möchte der Heilige Geist in uns tun. Da müssen wir uns nicht selber abmühen, sondern die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen. Er ist dafür da, damit unter anderem genau das in der Gemeinde Gottes passiert. Und lasst uns deshalb für das Miteinander in unserer Gemeinde beten. Das wurde oft von hier jetzt in den letzten Wochen gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, weil das gerade das ist, was wir gemeinsam tun können. Wir sehen uns nicht, aber wir können dort, wo wir sind, füreinander beten, für andere Menschen aus unserer Gemeinde beten, für das Miteinander insgesamt in unserer Gemeinde, damit wir dieses Ziel von Gemeinde, ein Lehrstück für die himmlischen Zuschauer zu sein, dass wir dieses Ziel als Gemeinde verfolgen und darin besser werden. Und sehen, wo Gott da gerade mit uns unterwegs ist und an uns arbeiten möchte. Aber neben dem Gebet können wir auch ganz konkret in unser Leben schauen. In deins persönlich, in deins als Familie. ihr seid persönlich und als Familie Teil dieser Gemeinde. Dort, wo ihr seid, auch wenn wir nicht hier in diesem Gemeindehaus zusammen unterwegs sind, egal ob Corona da ist oder nicht, ihr seid vor Ort quasi auch Teil, verlängerter Arm der Gemeinde Gottes. Und deshalb können wir da auch hinschauen. Wie kann ich dazu beitragen, dass dieser Auftrag, den Paulus so sehr verfolgt hat, Realität wird? Und wenn wir uns das vornehmen, dann helfen wir ganz konkret als FEG Heidelberg daran, diesen ultimativen Plan Gottes umzusetzen. Dann sind wir als Gemeinde Teil dieser weltweiten Bewegung, die seit 2000 Jahren unterwegs ist und diesen Mächten in der Himmelswelt nach wie vor demonstrieren soll, wie weise Gott ist, was für einen heftigen Plan er sich ausgedacht hat, um diese Welt zu verändern. Denn die Gemeinde ist heute das Zentrum, durch das Gott wirkt. Die universale Gemeinde, aber vor allem die Ortsgemeinde, die Gemeinde hier, die vielen Gemeinden in unserem Ort um uns herum, das ist der Ort, wo Nicht-Juden und Juden zusammen sein können, nicht in der universalen Gemeinde, da begegnen sie sich ja nicht. Paulus denkt hier an die Gemeinde vor Ort, an unsere Gemeinde und an alle anderen Gemeinden. In dieser Gemeinschaft einer Gemeinde wird die Weisheit Gottes demonstriert, indem wir zusammen unsere Ziele verfolgen und gemeinsam Projekte stemmen. So sind wir als Gemeinde Teil Gottes Truman Show. So sind wir oder demonstrieren wir Gottes Weisheit in seinem Kolosseum. Und wenn du dich also ganz persönlich irgendwo in unserer Gemeinde investierst oder in der Gemeinde, zu der du gehörst, dann bist du Teil dieses großen Plans. Dann hilfst du dabei, dass Gottes Plan zu einem Ende kommt, vorwärts geht. Egal, ob dein Dienst irgendwo hinter einer verschlossenen Tür und von allen ungesehen verrichtet wird. Du bist Teil dieses ultimativen Planes Gottes. Und wenn du dich in deiner Gemeinde, in unserer Gemeinde für andere einsetzt, ihnen hilfst, egal in welcher Weise, dann zeigst du den himmlischen Mächten, wie weise unser Gott ist. Und wenn du einen Streit oder einen Konflikt durch die Kraft des Heiligen Geistes beilegst, anstatt weiter Öl ins Feuer zu gießen, dann zeigen wir den himmlischen Mächten, was Weisheit Gottes wirklich ist. Dann erteilen wir ihnen heute eine Lektion in Sachen göttlicher Weisheit. Und ich möchte jetzt ganz konkret für uns als Gemeinde beten, für dich persönlich beten vor dem Bildschirm. Nehmt euch einfach Zeit, senkt euren Kopf, betet mit, betet für euch, betet für unsere Gemeinde und ich will das jetzt auch tun. Jesus, ich danke dir, dass wir durch die Bibel und ganz konkret durch diesen Text von Paulus aus Epheser 3 sehen können, dass wir als Gemeinde, als FEG Heidelberg Teil deines Plans sind. Teil deines großen Plans sind, den du durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch verfolgst. Und wir können dazu beitragen, deinen Plan voranzutreiben. Herr, das ist unglaublich, dass du uns Menschen, uns als Gemeinde dafür gebrauchen möchtest und das schon seit 2000 Jahren tust. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde wirklich dabei hilfst, uns mit deinem Geist als gesamte Gemeinde führst, damit wir erkennen können, was unser konkreter Auftrag in diesem großen Plan ist. Du hast uns begabt, du hast uns so viele Ressourcen gegeben und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde mehr und mehr erkennen können, was wir damit beitragen können zu deinem Plan. Und ich bitte dich auch für uns ganz persönlich, als Mitglieder dieser Gemeinde, als Freunde dieser Gemeinde, Mitarbeiter dieser Gemeinde, dass du uns persönlich auch einfach immer wieder neu ermutigst und diese Perspektive schenkst, dass wir Teil einer Gemeinde sind und somit Teil deines Plans. Dass wir an etwas ganz, ganz Großem arbeiten, das wir alleine niemals erreichen würden. Aber mit der Gemeinde und mit der Kraft deines Heiligen Geistes können wir das tun. Und so danke ich dir und bitte dich, dass du uns an die Hand nimmst und Schritte vorwärts gehst und zeigst, was als nächstes dran ist. Danke, dass du das tun willst. Amen. Amen.